Wer redet, ist nicht tot.
Das wird jetzt wieder eine dieser Sendungen. Es ist der Geschichtsunterricht, die Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Hi, grüß dich.
Und einem dieser Themen, von dem ich noch nie in meinem Leben gehört zu haben, glaube. Ich bin mal gespannt. Nancy Wake. Wer ist das? Ich habe den Namen noch nie gehört, außer als du gesagt hast, da reden wir heute drüber.
Also, sie heißt mit vollem Namen Nancy Grace Augusta Wake. Sie wird geboren am 30. August 1912 in einem kleinen Kaff in der Nähe von Wellington in Neuseeland. Mhm. Und sie ist gestorben am 7. August 2011 in London. Also fast 100 Jahre ist diese Frau geworden.
Krass.
Und sie war die höchst dekorierte weibliche Militärangehörige der Alliierten während des Zweiten Weltkrieges.
Okay.
Und sie war ein führendes Mitglied in der französischen Résistance und sie war im Auftrag des britischen Geheimdienstes Fluchthelferin und sie agierte in Frankreich während der Besetzung Deutschlands im Vichy-Regime. Also sie ist sozusagen eine der Menschen, die im Süden Frankreichs gelebt hat, währenddessen der Norden ja von den Deutschen schon besetzt war. Also sie war eine herausragende Frau im Kampf gegen die Nazis. Und sie ist insofern spannend, als sie für sehr viele Dinge stellvertretend steht. Mhm. Also zunächst einmal die Frage, warum eigentlich ist Frankreich so ein besonderer Ort für den Widerstand gegen die Nazis? Und warum ist Frankreich gleichzeitig auch der Ort der Kollaboration? Also das ist ja eine sehr schwierige und sehr komische Widersprüchlichkeit, die sich da im Land bis zum heutigen Tag im Übrigen nachvollziehen lässt. Mhm. Frankreich fühlte sich nach dem Ersten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Überfall der Deutschen gedemütigt. Deutschland.
Ja, das hat Deutschland auch, glaube ich, vermutlich ging es Deutschland auch ausschließlich darum, die zu demütigen, oder? Also die Weinberge wollten die nicht haben, ne?
Nein, also es ging natürlich auch so ein bisschen ums Demütigen, aber das hatte jetzt so eine lange Geschichte, die werden wir jetzt nicht erklären, aber es ging natürlich vor allem Hitler darum, den eigentlichen Krieg nach Osten, also gegen Russland zu führen oder die Sowjetunion zu führen. Und dazu brauchte er in seiner Auffassung jedenfalls einen freien Rücken im Westen. Also wenn er einfach die Sowjetunion überfallen hätte, dann wäre Frankreich möglicherweise im gleichen Zug in Deutschland eingefallen. Das hätte eine Aufteilung der Truppen nach sich gezogen, was Hitler irgendwie verhindern wollte.
Ja, hat ja hinterher auch funktioniert, beziehungsweise also jetzt im Sinne...
Im Übrigen auch umgekehrt, also... Der Westfeldzug, der sogenannte Westfeldzug, der ja auch noch die skandinavischen Länder mit einschloss und die sogenannten Blitzkriege, der war ja nur deshalb möglich geworden, weil er den Hitler-Stalin-Pakt mit der Sowjetunion hatte, die also jedenfalls mal anderthalb Jahre lang die Füße stillgehalten hat.
Ja, und als beide sich dann gewehrt haben, war es auch relativ zügig wieder vorbei, ne?
Ja, genau. Also jedenfalls, um es nicht allzu weit abzuschweifen, Frankreich ist sozusagen, also ist tatsächlich ein widersprüchliches Land. Du hast also einerseits die Kooperation und du hast andererseits Widerstand. Und Frankreich ist noch eine zweite Besonderheit. Die Deutschen haben nicht komplett Frankreich besetzt, sondern nur zwei Drittel etwa, und zwar den ganzen Norden, die gesamte Atlantikküste. Aber die Mittelmeerküste, also rund um Marseille und weit ins Landesinnere hinein, haben sie sozusagen freigelassen und nicht besetzt, sondern in die Verwaltungshände gegeben von Marschall Pétain. Das ist ein greiser Marschall gewesen, der schon im Ersten Weltkrieg gegen die Deutschen gekämpft hat und jetzt sich sozusagen zur Verfügung gestellt hat, dieses Vichy-Regime anzuführen. Vichy deshalb, weil der Ort der Regierung das kleine Städtchen Vichy war. Mhm. So. Und dieses Vichy-Regime hatte jetzt sozusagen eine Art Pendelkurs zu fahren. Einerseits mussten sie natürlich die Gesetze beachten, die die Deutschen ihnen vordiktierten. Andererseits aber waren sie auch ein Hort von Leuten, die dagegen waren, also die gegen die Nazis waren. Das hatte etwas zu tun zum Beispiel mit dem Hafen in Marseille. Von dort konnte man in die Welt fahren und abhauen. Von dort konnten Fluchtwege organisiert werden. Von dort konnte Materialien konnten angeliefert werden und dann sozusagen ins Landesinnere gebracht werden. Und dort hinein sozusagen lebt Nancy Wake, die eine ziemlich abwechslungsreiche, sage ich mal, Jugend verbracht hat. Also die wird hin und her geschickt, hat eine sehr gute Ausbildung, kommt irgendwann nach Sydney und ist also in Australien, wird dann Krankenschwester dort. Und also sie ist im Grunde genommen eine vielseitig ausgebildete Frau, die letzten Endes arbeitet als Journalistin. Und in dieser Funktion als Journalistin kriegt sie mit, wie jüdische Menschen in Wien nach dem sogenannten Anschluss Österreich 1938 ja, ich sag mal, gezwungen werden, mit Schrubbern die Straßen zu säubern, und erniedrigt und gedemütigt werden. Sie sieht das, und dieser Eindruck sozusagen, der verfestigt sich bei ihr, und sie ist dann, als sie dann wieder zurück ist, sie lebt zu der Zeit in Marseille, dort hat sie hingeheiratet, verfestigt sich der Eindruck, dass sie dagegen was machen muss. Und dann wird sie angekeilt und angesprochen von der Résistance, also der französischen Widerstandsbewegung. Und für die unternimmt sie Kurierfahrten, also macht im Grunde genommen unverdächtige und, ich sag's jetzt mal vorsichtig, auch spezifisch weibliche Dinge.
Ja.
Also es gibt auch Soldatinnen, die gegen die Nazis kämpfen, das ist klar, aber sie ist eine von denen, die eben, ich sag mal, Fluchtwege organisieren, die Autos fährt, die Material hin und her bringt, die Lebensmittel bringt, die Leute versteckt, die
so Orga-Scheiß und nicht Kampf.
Naja, also Orga-Scheiß ist jetzt, wenn du...
Ist ein bisschen untertrieben dann wahrscheinlich.
Ist ein bisschen sehr untertrieben, genau. Also sie ist auf jeden Fall jemand, der zunächst einmal jedenfalls, ja, ich sag mal, für die Resistance in Frankreich arbeitet, und dann irgendwann kommt sie sozusagen auf den Schirm der Gestapo, die natürlich in dem Vichy-Regime auch anwesend ist.
Kurze Zwischenfrage. Wo war Charles de Gaulle damals eigentlich?
In London.
Ah, der war in London. Okay, alles klar.
Also Frankreich hatte ja kapituliert, ja, Frankreich hatte musste seine Armee auflösen, mehr oder weniger auflösen. Charles de Gaulle ist geflohen und hat vom Exil in London aus immer dafür versucht zu werben, dass also die Franzosen sich wehren müssen, also dass man sozusagen auf Seiten der Alliierten sich freiwillig melden sollte. Es gab französische Bataillone bei den Briten und so weiter. Also das war sozusagen sein Job, und die Resistance hat beschlossen, Nancy Wake auch nach London zu schicken. Mhm. Und dort kommt sie, ich sag mal, das ist eine ganz wilde Fluchtgeschichte. Das geht über die Pyrenäen bis nach Spanien, dann irgendwann mit dem Schiff nach England und so. Also ganz, ganz wilde Geschichte. Und dort kommt sie in Kontakt mit einem Geheimdienst, einem britischen Geheimdienst, von dem sie eine Agentinnenausbildung bekommt. Und zu dieser Agentinnenausbildung gehört auch, also Überlebenstraining natürlich, geheime Nachrichtenübermittlung und eben lautloses Töten, der Umgang mit Plastik, Sprengstoff und Fallschirmspringen. Mhm. Und am Schluss ihrer Ausbildung ist sie tatsächlich jene, die also mit dem Fallschirm abspringt und dann hinter den feindlichen Linien wiederum in Frankreich, ja, wie soll ich sagen, gegen die Deutschen kämpft. Sie wird dann im Grunde genommen wirklich eine richtige Widerstandskämpferin, in Anführungsstrichen. Also es gibt die Geschichte, dass sie selbst jemanden mit einem Genickschlag umgebracht haben soll, dass sie sich ihren Rückweg des Öfteren freischießen musste, also auch deutsche Spione dabei getroffen hat. Also es ist schon eine ziemlich brutale Geschichte. Und sie nach der Kapitulation von Paris, 44, 45 geht sie dann wieder zurück nach Vichy, Frankreich, das ehemalige, das ist inzwischen auch von den Deutschen besetzt. Dort erfährt sie, dass ihr Mann von den Deutschen hingerichtet worden ist, weil sie gesucht wurde, und man hat also festgestellt, wenn wir den Mann umbringen, dann kommt sie vielleicht zurück, irgendwelche abartigen Vorstellungen. Mhm. Und sie ist dann nach dem Krieg, wird sie weiterhin vom Geheimdienst beschäftigt, ist bis in England, und dann ist sie wird sie zur Offizierin ernannt, bekommt allerlei Auszeichnungen, die Freiheitsmedaille, Medal of Freedom des US-Präsidenten, und sie wird so richtig eine große Resistance-Kämpferin, und das war so der Anlass.
Lebende Legende mäßig, also jeder kannte sie?
Ja, das war eine Lebende, absolut, okay. Absolut.
Also auch schon während ihres Wirkens, oder?
Absolut, okay. Absolut. Sie ist tatsächlich, eigentlich sagt man immer, das waren Männer, die sozusagen militärischen Widerstand geleistet haben. Das war in der Regel auch so, weil die einfach Zugang zu Waffen hatten und aus der Armee irgendwie kamen und sich dort versorgen konnten. Und bei Frauen oder für Frauen war das natürlich sehr viel schwieriger bis unmöglich. Aber sie war jedenfalls jene, die das sozusagen übersprungen hat, diese Klippe, und einfach, die einfach aus sich heraus sozusagen gesagt hat, ich mache das jetzt. Mhm. Und das muss ich wirklich sagen, wir wollten damit und tun das auch eine Kerze aufsetzen für großen Mut, große Tapferkeit und einfach das Riskieren auch des eigenen Lebens geradezu, um eben etwas zu bekämpfen, was in ihren Augen das Böseste von allem war, nämlich der Nazi-Staat oder der Nationalsozialismus. Und das fanden wir sozusagen wichtig, um einfach mal zu sagen, es hat auch sehr viele Frauen gegeben, die in der Resistance gekämpft haben, beziehungsweise die einfach auch gegen die Nazis gearbeitet haben, nicht nur in der Resistance, sondern auch in Deutschland und anderswo. Hm.
Was hat die denn dann nach dem Krieg gemacht?
Sie hat weiter in britischen Ministerien gearbeitet, also in der Geheimdienstabteilung, zum Beispiel im britischen Luftfahrtministerium, und dann ist sie wieder nach Australien zurückgezogen und hat im Grunde genommen, da, ich meine, die ist 1912 geboren, die war 1970 oder sowas schon im Pensionsalter beinahe.
Stimmt, ja, fuck.
Und hat dann jede Menge Medaillen und Ehrungen entgegengenommen, hat ihre Memoiren geschrieben und ja, dann ist sie irgendwann wieder zurückgekommen nach London, nachdem ihr zweiter Ehemann verstorben ist, und hat dort gelebt bis zu ihrem Tod.
Ich stelle mir das, eigentlich müsste man mal, es gibt wahrscheinlich keine Zeitzeugen mehr, also die wirklich dabei waren, das ist zu lange her. Also ich stelle mir das unglaublich schwer vor, aus so einer, das ist ja auch eine Form von Aktivismus, diese Resistance gewesen, aus so einem extremen Aktivismus zurück in ein ziviles Leben zu kommen. Hast du da irgendwie in deiner Historio, wie soll ich sagen, du hast ja auch sehr viel Fernsehen gemacht und sowas, hast du mit solchen Leuten mal reden können?
Nee.
Ach, schade.
Ich habe schon mit Leuten geredet, natürlich, die im Widerstand waren und die verfolgt wurden. Viele von denen sind, also die verfolgt wurden wegen zum Beispiel angeblicher gesundheitlicher Probleme, also Stichwort Euthanasie, die verfolgt wurden aus rassischen Gründen. Manche sind resigniert. Die waren fertig danach. Also die sind einfach in sich zusammengeklappt und haben einfach vor sich hingelebt. Andere haben versucht, für ihre verstorbenen Mitkämpfer ein ehrendes Andenken zu bekommen. Aber die meisten waren damit beschäftigt, zu überleben nach dem Krieg. Ja. Weil im Moment, also wir kümmern uns jetzt, sage ich mal, schon um Leute, die irgendwie Schwierigkeiten haben oder die durch staatliches Handeln oder durch Kriegseinsätze traumatisiert sind und so weiter. Damals war das Land so zerstört, dass sich niemand um sie gekümmert hat, und auch lange Zeit danach nicht. Also wir haben ja mal geredet über die Euthanasieopfer oder die Opfer der Zwangssterilisationen. Die wurden einfach abgespeist bis weit in die 80er hinein. Und da war schon alles 40 Jahre vorbei. Also das kann man so nicht miteinander vergleichen. Und man muss einfach immer so mit im Kopf haben, der Kampf ums nackte Überleben, dieses furchtbare Schlagwort, hat natürlich in den ersten 5, 6, 7 Jahren schon seine Berechtigung gehabt in Deutschland. Das ist einfach so. Und der Staat hat noch nicht richtig funktioniert. Der Staat hatte kein Geld und musste erstmal allmählich alles wieder aufbauen. Und insofern,
die hatten halt andere Probleme,
ja,
wie wirklich, man so schön sagt.
Aber gleichzeitig hatten wir nicht genug Probleme, um nicht alte Nazis einzustellen. Ja, das sei auch mal dahin gesagt. Und den Kalten Krieg kräftig mitzumischen, dafür hatten wir schon genügend Zeit. Also ich will mal so sagen, der Umgang mit den Leuten, die eben gegen die Nazis waren und unter diesen Nazis gelitten haben, war in Westdeutschland mangelhaft.
Und trotzdem rühmen wir uns unserer Aufarbeitungsleistung.
Ja, das war aber viel später erst. Also das ist also die Aufarbeitung hat wirklich, finde ich jedenfalls, erst begonnen in den 80er Jahren. Stichwort Historikerstreit, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Natürlich auch Auschwitz-Prozess in den 70ern, 60ern und so. Also das schon. Aber bis dahin wurde es verschwiegen. Mhm. Und bis dahin haben wir ja auch genügend Prügel eingesteckt von vielen Staaten dieser Welt, weil wir es eben verschwiegen haben oder weil wir einfach keine Lust haben, uns damit auseinanderzusetzen.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Bitteschön.
Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 2. August 2021 läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.
Ist nicht tot.